Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Mehr Unterstützung für Schulen, Schüler und Lehrer. Das ist das Versprechen nach dem gestrigen Schulgipfel. Wir berichten über die Pläne. Und es gibt nach wie vor große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Das ist das Ergebnis des Bildungsmonitors 2020. Das und heute mehr in Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Nach dem Schulgipfel gestern Nachmittag in Berlin haben Bundeskanzlerin Angela Merkel, SPD-Chefin Saskia Esken und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek versprochen, Schulen, Schüler und Lehrer stärker bei der Digitalisierung zu unterstützen. Was das genau heißt und wie weit die Schulen überhaupt sind in der Entwicklung ihrer Digitalkonzepte, darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Berliner Korrespondentin Claudia van Lack. Was ist denn gestern herausgekommen, ganz konkret?
Ja, Sie sagten es, es war ein informelles Treffen, aber die Vereinbarungen sind schon ziemlich konkret, finde ich. Es soll eben ein Paket geschnürt werden von etwa 500 Millionen Euro. Was geschieht damit? Jeder Lehrerin, jeder Lehrer erhält einen Dienstlaptop. Jeder Schüler soll einen günstigen Internetzugang bekommen. Und drittens, ganz wichtig, alle Schulen sollen auch wirklich zügig ans schnelle Internet angeschlossen werden. Und hören wir die SPD-Chefin Saskia Esken.
Wir sind alle wild entschlossen, jetzt auch der Sache einen Schub zu geben. Die Länder, Landesregierungen, aber auch die Kultusministerien sind sehr bemüht, die Sache auch nach vorne zu bringen und voranzubringen. Und ich bin voll des Vertrauens, dass wir da jetzt einen Schub noch mal reinbekommen.
Also einen Schub reinbekommen, das ist auch dringend nötig. Einer Umfrage einer Elterninitiative zufolge hat nämlich nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Lockdown wirklich einen qualifizierten Digitalunterricht erhalten. Die andere Hälfte, die hat da lediglich Arbeitsblätter per E-Mail geschickt bekommen. Die mussten ausgedruckt werden und bearbeitet werden. Also ein Schub ist dringend nötig.
Ja, hilft das denn jetzt so ein Schub, so ein weiterer Geldsegen? Es gibt ja schließlich schon den Digitalpakt Schule mit 5,5 Milliarden Euro.
Das ist richtig. Geld allein hilft da nicht. Und wenn wir uns mal diesen milliardenschweren Digitalpakt angucken, je nach Bundesland fließt da das Geld höchst unterschiedlich ab. Ich habe mich da mal schlau gemacht heute Vormittag. Sachsen ist da besonders schnell. Die sind ja in vielen Bildungsfragen Musterschüler. Und von 250 Millionen Euro sind da bereits 221 Millionen bewilligt, also etwa 90%. Im Vergleich dazu Berlin, da fließen die Millionen nur sehr zögerlich ab. Mehr noch, der rot-rot-grüne regierte Senat, der hat noch nicht einmal einen Auftrag erteilt für die Anbindung der Schulen an ein leistungsfähiges Breitbandnetz. Und das hängt auch in Berlin mit einem Zuständigkeitswirrwarr zusammen zwischen Bezirken, zwischen dem Land und dem zentralen IT-Dienstleister des Landes. Also in diesem Fall würde ich sagen, Geld ist vorhanden, aber mit dem Ausgeben, da hapert es, also zumindest im Land Berlin.
Ja, ohne Ausstattung funktioniert es aber auch nicht. Ist es denn so, dass es in den Schulen schon vielversprechende Konzepte gibt? Also die Schulen sind ja eigentlich diejenigen, die in der Verantwortung stehen, die jetzt eben gute Konzepte vorlegen müssen.
Das ist richtig. Die Schulen müssen sogenannte Medienkonzepte vorlegen. Erst dann gibt es auch Geld aus dem Digitalpakt. Und das ist auch wieder höchst unterschiedlich. Ich habe mir beispielsweise Nordrhein-Westfalen angesehen. Da hat das Bildungsministerium wirklich eine ausführliche Handreichung herausgegeben für die Schulleitungen, für die Lehrkräfte. Wie verknüpft man sinnvoll Präsenz- und Distanzunterricht? Das ist ja genau die Frage, vor der die Schulen alle stehen, alle Lehrkräfte stehen. Wenn jetzt Klassen geteilt werden müssen, um die Abstände einzuhalten, oder wenn Klassen wieder nach Hause geschickt werden oder sogar ganze Schulen wieder schließen müssen. Also was mir in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass da wirklich fast jede Schule, jedes Bundesland wieder versucht, das Rad selber neu zu erfinden. Und das könnte man bestimmt auch besser bündeln, glaube ich.
Es war jetzt gestern ein informelles Treffen. Wichtige Entscheidungsträgerinnen waren ja dabei mit Angela Merkel und Anja Karliczek. Aber wie geht's denn jetzt ganz konkret weiter?
Ganz konkret heißt es, dass die Vereinbarungen umgesetzt werden müssen, zum Beispiel in einem Kabinettsbeschluss des Bundeskabinettes, in Beschlüssen der Kultusministerkonferenz. Die Haushälter müssen sich darüber beugen. Und dann steht noch natürlich die ganz, ganz wichtige Frage an, die beantwortet werden muss. Wer zahlt was? Also wie viel zahlen die Länder und wie viel der Bund? Das muss noch ausgehandelt werden.
Danke, Claudia van Lack. Sie hat uns einen Überblick gegeben, worauf die Schulen nach dem Schulgipfel gestern Abend in Berlin jetzt hoffen dürfen. Vielen Dank. Bundesländer werden ja oft und gerne miteinander verglichen. Wo haben Schülerinnen und Schüler die besten Abiturnoten? Welche Kinder lesen am besten? Und welche überzeugen in Mathematik oder den Naturwissenschaften? Heute ist in Berlin ein neues Bundesländer-Ranking vorgestellt worden. Das ist der Bildungsmonitor 2020. Der wird jedes Jahr herausgegeben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eine Lobbyorganisation, die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert wird. Und die Studie wird durchgeführt vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Es wird geschaut, wie leistungsfähig die Bundesländer sind. Das heißt, inwieweit sie zur Fachkräftesicherung beitragen oder das Wachstum fördern. Es wird aber auch danach geschaut, was sie tun, um die Ungerechtigkeit zu reduzieren. Professor Axel Plönnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft leitet die Studie. Guten Tag, Herr Plönnecke.
Guten Tag.
Oft liegen ja Sachsen und Bayern ganz vorne bei den Länderrankings. Gab es denn dieses Mal Überraschungen?
Ja, wieder sind Sachsen und Bayern an der Spitze. In den beiden Ländern sind einfach die Ergebnisse im Durchschnitt sehr gut, was Schulqualität, was die Vermeidung von Bildungsarmut angeht und an anderen Bereichen auch. Aber wir haben auch positive Entwicklungen über die letzten Jahre, dass Hamburg sich sehr stark in den vorderen Bereich verbessern konnte. Auch dass Berlin nicht mehr die rote Laterne wie im Vorjahr hat, sondern auch einen Sprung nach vorne geschafft hat.
Im Moment liegen Brandenburg, Bremen und Sachsen-Anhalt auf den hinteren Plätzen. Wo haben denn diese Länder Nachholbedarf?
Ja, in Brandenburg, vor allen Dingen im Bereich Hochschule und Forschung. In Bremen sehen wir schon seit vielen Jahren, dass bei den Schulvergleichstests Bremer Schüler sehr schlecht abschneiden, viele nicht die Mindeststandards erreichen, also das Thema Bildungsarmut da ein großes Problem darstellt. Sachsen-Anhalt hat ein riesiges Ersatzproblem an Lehrkräften. Da gibt es große Engpässe, sehr viele Lehrkräfte stehen kurz vor der Pension, müssen ersetzt werden, das fällt schwierig. Auch beim Thema Integration, sehr hohe Abbrecherzahlen insgesamt und auch gerade unter ausländischen Schülern, das ist in Sachsen-Anhalt ein großes Problem.
Sie führen ja jetzt selbst keine Studie durch, sondern greifen auf Zahlenmaterial zurück, was schon existiert, also zum Beispiel die PISA-Studien. Können Sie einmal kurz beschreiben, wie letztlich dieses Ranking auch zustande kommt?
Ja, wir betrachten insgesamt 12 Handlungsfelder und auf amtlichen Daten von verschiedenen Quellen erstellen wir Indikatoren, um dann diese Länder miteinander zu vergleichen. Also wie beispielsweise sieht es aus mit der Zahl der Schulabbrechern? Wie gut kommen ausländische Schüler beispielsweise in Richtung Abitur oder verlassen die Schule oder Abschluss? Wie gut ist das Ganztagsschulsystem ausgebaut in Kita? Wie sind da die Betreuungsrelationen aus? Also verschiedene Fragestellungen in einzelnen Handlungsfeldern schauen wir uns an, um damit die Bundesländer vergleichen zu können auf amtlicher Datenbasis.
Wenn man sich jetzt mal die Punktevergabe anguckt, dann ist es ja so, dass Sachsen 66 Punkte hat, Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz dann 42. Das sieht jetzt gar nicht nach so großen Unterschieden aus auf den ersten Blick. Würden Sie sagen, das sind schon gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern jetzt auf dem ersten und auf dem letzten Platz oder sind das nur Nuancen? Wie schätzen Sie das ein?
Also zwischen dem ersten und letzten Platz gibt es schon größere Unterschiede. Ob jetzt ein Land auf dem Platz 7 oder 10 liegt, da sind die Unterschiede minimal. Die würde ich nicht überbewerten, das ist eher ein Mittelfeld. Aber natürlich, wenn man sich in Sachsen die Situation anschaut, an die Forschungsstärke der Hochschulen, die Ergebnisse der Schüler bei Vergleichsarbeiten, der Anteil der Schüler, die nicht die Mindeststandards erreichen und vergleicht das dann mit Sachsen-Anhalt, sind dann schon deutliche Unterschiede.
Jetzt gibt es ja auch Kritiker, die sagen, Bundesländer lassen sich eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Die sind so unterschiedlich, haben so eine unterschiedliche Zusammensetzung auch in der Struktur der Bevölkerung. Wie gehen Sie mit diesen Gegenargumenten um?
Das ist natürlich richtig. Und wir sagen auch, das heißt nicht, dass die Bildungspolitik jetzt bei einem Land auf Platz 12 besser oder schlechter ist als bei einem Land auf Platz 14, sondern es geht um die Herausforderungen in den Handlungsfeldern. Und die können sehr unterschiedlich sein. Und was wir auch nach vorne heraus jetzt durch die Corona-Krise erwarten, ist, dass das Thema Bildungsungleichheit nochmal sich verschärft. Das ist natürlich in den Stadtteilen besonders problematisch, wo schon ein hohes Ausmaß an Ungleichheit besteht. Das heißt, auf diese Herausforderung hinzuweisen und auch zu sehen, wie in Hamburg, dass sich über Jahre hinweg viel verbessern lässt, das ist eigentlich der Fortschritt, das ist der wichtigste Anlass unserer Studie.
Welche Handlungsempfehlungen haben Sie denn jetzt genau für die Bundesländer formuliert?
Ja, insgesamt geht es natürlich darum, jetzt mit der Corona-Krise umzugehen. Und da sind zwei Punkte ganz zentral. Wir müssen die Digitalisierung in den Schulen weiterentwickeln und die Förderinfrastruktur weiter ausbauen. Also ganz wichtig, dass die Länder Strategien entwickeln für verschiedene Infektionsgeschehen auf Kreisebene und zwar transparent, ab welchen Zahlen von Neuinfektionen soll im Regelbetrieb noch geblieben werden, wann soll man umstellen auf Kombimodelle oder auf digitalen Fernunterricht, damit man auch eine Verbindlichkeit hineinbekommt und alle sich darauf einstellen können, wenn die Infektionszahlen steigen, dass dann auch auf einen hochwertigen digitalen Fernunterricht umgestellt werden kann. Dafür brauchen wir Fortbildungen der Lehrkräfte, eine bessere Ausstattung der Schulen. Da ist gestern viel passiert, was Bund und Länder da zumindest als Absicht erklärt haben. Wir brauchen auch dauerhaft mehr IT-Kräfte an den Schulen zur Unterstützung der IT-Administration. Das ist ein großes Problem. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Lehrkräften der Risikogruppe umgehen, dass wir die weiterbilden und in den digitalen Unterricht einbinden. Denn wir brauchen im nächsten Schuljahr alle Lehrkräfte.
Würden Sie sagen, die Länder sind schon auf einem guten Weg oder sind wir wirklich am Start und es muss noch ganz viel passieren?
Ja, wir hatten einen Kaltstart im Fernunterricht. Das hat extrem viel geholpert an vielen, vielen Stellen. Nach und nach wird der Rückstand aufgeholt. Aber was jetzt nicht passieren darf, dass man sich nur auf den Regelbetrieb fokussiert, der natürlich wichtig ist, dass man da Hygienestandards etc. einhält, aber parallel dazu auch intensiv weiterarbeitet am digitalen Fernunterricht oder an der digitalen Begleitung, mit der man weiter über die Lernplattform auch Rückstände wieder aufholen kann. Denn das Thema Bildungsungleichheit und hier die Verschärfung zu vermeiden, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe für das nächste Schuljahr.
Das war Axel Plünnecke. Er ist Studienleiter des Bildungsmonitors 2020, der heute in Berlin veröffentlicht wurde. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In 6 Bundesländern hat nach den Sommerferien die Schule schon wieder begonnen. Am Montag geht's los in Rheinland-Pfalz. Und unter besonderer Beobachtung dürften in diesem Jahr die Schulleitungen stehen. Die müssen sich ja viele Gedanken darüber machen, wie sie den Schulalltag so gestalten, dass ein möglichst geringes Ansteckungsrisiko besteht. Und sie haben natürlich noch viele andere Aufgaben. In einer Serie haben wir uns gefragt, wie Schulleiter und Schulleiterinnen auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Und in Rheinland-Pfalz hat Anke Petermann 2 Seminare für Führungskräfte an Grundschulen besucht.
Frau Kellersch eröffnet die Orientierungsfortbildung für Interessierte an Führungsaufgaben in der Grundschule. Die Dozentin leitet selbst eine Grundschule im Hunsrück. Jetzt blickt sie in eine Runde von 12 Lehrkräften. Die wollen ausloten, welche Aufgaben die Leitungsposition beinhaltet und welche Kompetenzen dafür nötig sind.
Herzlich willkommen im Pädagogischen Landesinstitut. Sie sind die 2. Gruppe nach Stadtdaun, die wieder hier vor Ort sein darf.
Vor Ort im Zentrum für Schulleitung und Personalführung in Bad Kreuznach hört Sonja Müller zu, die in Wirklichkeit anders heißt. Die Grundschullehrerin möchte ihre Bewerbung noch vertraulich behandeln. Warum sie sich als Rektorin beworben hat?
Mein Beweggrund ist der, dass ich gerne Räume schaffen möchte, in denen sich sowohl Kinder als auch Lehrer und Erwachsene jeder Art bestmöglich weiterentwickeln können und in denen jeder versuchen kann, sein Potenzial zu verwirklichen und aus sich eben alles herauszuholen.
Doch wie viel Platz wird die Alltagsroutine für visionäre Schulentwicklung lassen, fragt sich Sonja Müller. Im Seminar wird beides thematisiert, Organisationsmanagement und Führung als Umsetzen von Visionen. Beides gleich wichtig, erfahren die Teilnehmenden. Zeitanteile für die beiden Aufgaben lassen sich aber schlecht quantifizieren, findet Seminarleiterin Lörsch. Das hänge von der Größe der Schule und von den Agierenden ab.
Gerade in den ersten Jahren als neue Schulleitung wird man tatsächlich von den Routinen ein bisschen eingeholt. Sie müssen erstmal die ganzen Abläufe kennenlernen. Sie müssen sich erstmal einarbeiten in das bestehende System. Sie müssen ganz viel beobachten. Sie müssen ganz viele Gespräche führen. Und erst wenn Sie, ich sag mal, angekommen sind an Ihrer neuen Schule, können Sie aus dem Bestand, der bereits da ist, und aus Ihren Visionen schauen, was ist machbar, an welchem Punkt kann ich wie weiterentwickeln.
Und zwar im Team, betont Co-Dozent Bernd Rieder. Das schweißt zusammen und entlastet. Der Grundschulleiter aus der Südpfalz empfiehlt, Aufgaben zu delegieren.
Jemand anderes im digitalen Bereich besser als ich. Dafür habe ich wiederum andere Stärken.
Die Schulaufsicht, oft nur als Kontrollinstanz wahrgenommen, berät. Und das sollten Grundschulleiter in Konfliktlagen durchaus in Anspruch nehmen, wirbt Rieder. Mike Theobald, Grundschullehrer in Hermeskeil bei Trier, hat das Orientierungsseminar noch weit vor seiner geplanten Bewerbung belegt. Er würde sich nicht scheuen, die Aufsichtsbehörde zu kontaktieren. In Verwaltungsfragen vertraut Theobald auch aufs Learning by Doing und aufs Netzwerken.
Ich glaube, es gibt viele Hilfestellen für uns, an die man sich wenden kann. Und wenn man sich miteinander austauscht, ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Schon in der Kaffeepause fangen die Teilnehmenden in Kleingruppen damit an.
Kaffee und Kuchen können wir Ihnen leider nicht anbieten.
Friedrich Heumann hat den kollegialen Austausch vor allem genutzt, um seine Perspektive aufs Corona-Management zu erweitern. Anfang der Woche nahm er am Seminar über die ersten 100 Tage Schulleitung teil. Dort erfuhr der kommissarische Konrektor einer Grundschule im Norden von Rheinland-Pfalz Neues auch übers Schulbudget.
Von dem ich wusste, dass man natürlich das Jahr über darauf achtet, aber wie wichtig das am Anfang des Schuljahres ist, damit genau zu planen und zu haushalten und zu wissen, was man wofür ausgeben kann, dessen war ich mir nicht bewusst.
Heumann ist froh, die Ferien für die 100 Tage Fortbildung genutzt zu haben. Pauschalrezepte gab es da nicht.
Aber man bekommt sehr viele Möglichkeiten an die Hand gegeben und kann sich daraus gute, ja, Mittelwege finden und hat aber einfach die Sinne dafür geschärft.
Über 300.000 internationale Studierende kommen jedes Jahr für ein Studium nach Deutschland. Und heute Vormittag stand die Frage im Raum, ob es im kommenden Wintersemester deutlich weniger sein könnten. Denn es kam die Meldung, dass in Deutschland nur Visa an ausländische Studierende vergeben werden sollen, wenn auch Vorlesungen und Seminare an der Uni stattfinden. Das heißt, wer für ein reines Online-Studium nach Deutschland kommen möchte, der bekommt für das Studium kein Visum. Was das bedeutet, darüber habe ich mit DAAD-Präsident Joy Brato Mukherjee schon vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie er die Nachricht beurteilt.
Ja, das ist ja eine Linie, die wir eigentlich schon immer hatten, wobei wir ja seit dem 2. Juli durchaus auch die Öffnungsklausel für internationale Studierende haben. Wenn sie zu Studienzwecken in Deutschland ihrem Studium nachgehen müssen, dann können sie auch aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen. Dafür werden Visa vergeben. Allerdings müssen sie dann natürlich die Quarantäneregeln auch einhalten. Ich gehe allerdings ohnehin davon aus, dass für das kommende Semester, auf das wir uns ja alle an den Hochschulen vorbereiten, diese Frage der reinen Online-Studiengänge gar nicht so sehr im Fokus stehen wird. Wir sprechen ja alle miteinander von einem Hybridsemester, also von Studiengängen mit einer Mischung aus Präsenz und digitalen Formaten. Und wir haben gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz vom DAAD aus allen Mitgliedshochschulen ja ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt, mit dem dann die Hochschulen den internationalen Studieninteressierten nachweisen können, das und das ist in diesem Studiengang in Präsenz zu erbringen im Wintersemester, das und das ist in digitaler Form geplant. Und in aller Regel wird es immer auch Präsenzelemente geben. Wir merken ja jetzt gerade nach den ersten Monaten der Corona-Pandemie, nicht alles lässt sich digitalisieren. Und gerade Erstsemester zu Beginn ihres Studiums müssen wir an den Hochschulen, wenn es irgendwie geht, auch in Präsenzform begrüßen.
Aber es könnte ja schon sein, wenn die Infektionszahlen wieder steigen, dass man auch stärker wieder auf Online-Lehre geht, also dass doch wieder ein reines Online-Semester stattfinden wird.
Ja, so wie es eben im März, April zu Beginn der Corona-Pandemie-Bekämpfung an deutschen Hochschulen im Sommersemester war. Das kann sich jederzeit aufgrund des hochdynamischen Pandemiegeschehens einstellen. Allerdings gehe ich davon aus, so war es ja auch im März, April, Mai im letzten Semester, im Sommersemester, wenn Studierende einmal hier sind und das Pandemiegeschehen sich verändert und wir dann entsprechend Angebote auf Online umstellen an den Hochschulen, dann wird es natürlich in der Bundesrepublik Deutschland nie eine Ausreiseerzwingung geben. Aber Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Wir alle wissen nicht, wie die Corona-Pandemie sich weiterentwickelt. Deswegen sollten wir unsere liberale Visavergabepraxis noch weiter liberalisieren und in Zukunft vielleicht auch ermöglichen, dass man Visavergaben vorsieht, auch für reine Online-Studiengänge, die wir sicherlich in 1, 2, 3 Jahren auch durch Corona beschleunigt in der Fläche deutlich häufiger an deutschen Hochschulen sehen werden.
Das heißt, Sie würden sich dafür stark machen, dass der Austausch weitergeht und Sie gehen ja auch davon aus, dass die Bewerberzahlen konstant bleiben.
Ja, wir haben erste Trends vorliegen, so will ich das mal einordnen, dass die Nachfrage nach einem Studium in Deutschland durchaus ungebrochen hoch ist. Wir werden in einigen Tagen, einigen Wochen auch die abschließenden Bewerberzahlen sicherlich vorliegen haben. Umso wichtiger ist es, dass wir bei einem so großen Nachfragestand nach deutschen Studienangeboten dann auch in der Visavergabepraxis entsprechend weiterhin liberal verfahren. Und wir werden in der Zukunft ohnehin auch nach der Corona-Pandemie sehen, es wird nicht mehr die reine Präsenzlehre an deutschen Hochschulen sein. Es wird sicherlich eine neue Zusammensetzung von digitalen und nicht digitalen Präsenzelementen in Zukunft in allen Studiengängen geben.
In den USA gab es in den vergangenen Wochen ja auch die Diskussion, ob ausländische Studierende ausreisen müssen, wenn ihr Studium allein in Online-Kursen stattfindet. Wir haben hier in Campus und Karriere auch darüber berichtet. Nach massiver Kritik wurden diese Pläne ja nicht umgesetzt. Sind solche Diskussionen denn auch in Deutschland denkbar?
Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich muss wirklich unsere Geldgeber als DAAD, also die Bundesministerien, sehr dafür loben, dass sie in der Zeit März, April, Mai, Juni extrem flexibel gewesen sind. Wir haben ja auch Stipendien, die ausgelaufen sind für internationale Studierende, die sich aber zu dem Zeitpunkt in Deutschland befanden, verlängert. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine ganz andere politische Sachlage als in den Vereinigten Staaten. Und ich sage dazu Gott sei Dank.
Ja, klare Worte von Jaibrato Mukherjee. Er ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und es gibt auch noch weitere Reaktionen. Der Studentische Bundesverband FZS, der fordert die Bundesregierung auf, die Einreisebestimmungen für internationale Studierende sofort anzupassen. Denn es dürfe einfach nicht sein, dass Studierenden ein Visum verweigert werde, nur weil die Hochschulkurse online stattfinden. Und es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass das wieder passiert. Und das war's mit Campus und Karriere. Morgen gibt's uns eine Stunde lang. Da klären wir ab 14 Uhr, wie ein Jobwechsel gelingen kann. Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 und der Anrufbeantworter, der ist schon freigeschaltet. Hier geht's jetzt weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da geht's um den 75. Geburtstag von Wim Wenders. Und mein Name ist Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.